Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. In Deutschland gibt es 27 Bistümer mit insgesamt 69 Bischöfen. Und für jeden einzelnen von ihnen soll jetzt gebetet werden. Eine Initiative vermittelt Gebetspatenschaften für diese Bischöfe und möchte damit ein positives Zeichen setzen in einem Kirchenklima, das in vielen Bereichen oft vergiftet ist. Darüber spreche ich mit der Initiatorin Claudia Langen und Pfarrer Michael Maxeiner aus der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis. Herzlich willkommen bei Kirche in Not an Sie beide.
Danke.
Gerne, danke.
Frau Langen, meine erste Frage an Sie. Sie haben diese Initiative ins Leben gerufen, Beten für Bischöfe, da wacht man doch direkt auf. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, für deutsche Bischöfe zu beten?
Ja, es war eigentlich gar nicht meine Idee. Es ist eine Inspiration von Weihbischof Schwaderlapp gewesen. Wir haben zusammengesessen, wir haben uns unterhalten. Und er sagte, also eher in einem Nebensatz, unsere Bischöfe könnten doch eigentlich gut Gebetspaten gebrauchen. Mhm. Und der Satz ist stehen geblieben, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Und ja, als ich auf dem Heimweg war, habe ich gedacht, fiel mir der Satz wieder ins Herz. Und ich habe gedacht, Mensch, es müsste doch möglich sein, für unsere 69 Bischöfe Gebetspaten zu finden. Und habe mir dann ja einfach ein paar Gedanken dazu gemacht.
Und Weihbischof Schwaderlapp haben Sie auch vor dieser Sendung einige Zeit davor getroffen und er hat Grüße mitgeschickt, genau, an unsere, ja, Zuseher, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Gerne.
Beten ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und so bin ich sehr froh, dass sich mittlerweile viele Menschen gefunden haben, die für uns Bischöfe beten. Und es gibt eine Initiative, die dieses Beten für Bischöfe koordiniert. Und gleich im Interview werden Sie sehen, was sich dahinter verbirgt. Viel Spaß dabei.
Ja, Herr Pfarrer Maxeiner, ein Bischof bittet darum quasi, dass für ihn und für seine Mitbrüder gebetet wird. Eine Frage für Sie, vielleicht an Sie als Theologen. Haben unsere Bischöfe das Gebet nötig?
Jeder hat das Gebet nötig, das unterstützende, begleitende Gebet. Und vor allem ja unsere Bischöfe, die ja eine besondere Aufgabe haben als Nachfolger der Apostel, ja, ihren Hirtendienst am Volk Gottes, das ihnen anvertraut ist, und mit allem, was nicht nur in der gegenwärtigen Zeit, sondern überhaupt so ansteht in ihrem Dienst, ist das Gebet für unsere Bischöfe doch sehr wichtig.
Also ein Grundbedürfnis wird damit befriedigt. Frau Langen, nun bietet unsere Kirche ja nicht immer ein einladendes Bild. Es gibt viel Streit und Hader in der Kirche. Dabei wird ja auch immer die Einheit angemahnt. Ist das auch so ein Gedanke hinter der Aktion, dass man die Einheit fördern möchte?
Ja, das war eigentlich der Hauptgedanke, die Initiative zu starten, einfach um die Einheit der Kirche zu beten, um die Einheit der Bischöfe zu beten, die ja auch teilweise sehr unterschiedlich in Deutschland auf dem Weg sind, dass sie halt aus heiligem Geist leben und auf Christus schauen, der ja Weg und Mitte ist. Und da ist Einheit, denke ich, ganz wichtig.
Der Leiter des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl, war hier auch schon häufiger zu Gast in der Sendung. Der hat mal angeregt, dass man ja zum Beispiel bei Pfarrgemeinderatssitzungen genauso viel beten könnte, wie dann danach reden. Ist das so eine Erfahrung, wie Sie auch in Ihrem Alltag machen, Herr Pfarrer, dass das Gebet auch das Miteinander, die Friedfertigkeit und auch die Fruchtbarkeit in einer Pfarrei fördern kann?
Ich denke auf jeden Fall. Das Gebet kommt überhaupt in unserer Kirche, der leider Gottes, zu kurz. Und wir machen oft Worte um vieles. Aber es ist wichtig, dass wir wieder zum Gebet zurückfinden, weil Gebet heißt ja, ich wende mich Christus zu, der ja für mich gekreuzigt wurde, der auferstanden ist von den Toten, der uns in die Gemeinschaft mit sich ruft, in die Gemeinschaft der Glaubenden gerufen hat. Und wenn wir aus dieser Christusbeziehung als Einzelne, als Gemeinde, aber überhaupt als Gesamtkirche leben, dann können wir daraus immer mehr ja schöpfen. Und dann wird das auch schon in unserem Miteinander, im ja ganz konkreten Alltag und in der Kirche und in der Gesellschaft auch deutlicher.
Um Einheit wird derzeit auch beim synodalen Weg gerungen. Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der Kirche, Frau Langen. Hat diese Aktion eigentlich damit etwas zu tun?
Grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Gedanken, jetzt den synodalen Weg betend zu unterstützen oder dass die Gebetspaten diesen Weg unterstützen. Ich denke halt, alle Bischöfe und alle Priester haben irgendwo immer Gebet nötig. Sie haben, gerade die Bischöfe haben eine ganz spezielle Aufgabe, sie folgen Christus und sie haben ganz viel Kontakt mit den Menschen in den Pfarreien, die Visitationen und die Firmungen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, da im Gebet zu sein. Der synodale Weg braucht natürlich auch Gebet, aber das war nicht die Hauptintention der Gebetsaktion.
Jetzt schauen wir uns die Aktion mal genauer an. Also der Grundgedanke ist, dass die Beter Patenschaften übernehmen sollen. Wie sieht denn so eine Patenschaft konkret aus?
Ja, wir haben uns am Anfang überlegt, wie soll das funktionieren? Und es gibt so ein kleines Kästchen, wir haben eine PDF-Datei erstellt und da gibt es so 5 Punkte, die uns wichtig waren. Also ganz wichtig ist, dass die Freude am Gebet im Mittelpunkt steht. Dann wird eine Gebetspatenschaft für einen der deutschen Bischöfe übernommen, der 69 deutschen Bischöfe. Das Ganze per Losverfahren. Ich habe am Anfang dann überlegt, wie bekommst du jetzt den Gebetspaten mit dem Bischof zusammen? Und mir kam eigentlich nur der Gedanke, dass man sich das nicht aussuchen darf, sondern dass es per Los entschieden wird.
Dass man es sozusagen dem Heiligen Geist überlässt und nicht nur einen Bischof aussucht, der einem dann vielleicht sympathisch ist.
Genau, denn wir haben ja ganz viele Bischöfe, die nicht bekannt sind. Die Gebetspaten sitzen in ganz Deutschland, von München bis Hamburg, Berlin. Und da hätte vielleicht der eine überhaupt keinen Gebetspaten bekommen. Das war also ganz wichtig, dass das irgendwo fair auch abgeht. Und wichtig ist auch, dass ich weiterhin in Kontakt mit den Gebetspaten bin. Alle 4 bis 6 Wochen kommt eine Impuls- und Informationsmail. Per E-Mail wird die versendet an alle Gebetspaten. Und mir ist auch ganz wichtig, dass wir als Gebetsfamilie verstanden werden. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir haben einen gemeinsamen Glauben. Und ich finde es wichtig, dass nicht jeder Gebetspate einfach den Bischof bekommt und ich sage, jetzt bete mal für den, sondern dass wir wissen, wir sind verbunden im Gebet, füreinander, miteinander. Und
es ist also kein anonymes Losverfahren, sondern die Menschen schreiben ihnen richtig, manchmal auch mit Anliegen. Was wird denn da so an sie herangetragen?
Ja, also am Anfang war es so, dass ich mit allen telefoniert habe. Weil es sollte ja eigentlich nur eine Initiative sein, wo 69 Gebetspaten gesucht wurden. Und dann habe ich halt überlegt, wie kann das funktionieren? Und habe ja innerhalb von 1,5 Wochen wirklich 69 Zusagen für die Gebetspatenschaften bekommen. Und es sind wirklich Gespräche mit ganz vielen Glaubenszeugnissen. Und da wird ganz viel sich über Glauben unterhalten. Und mittlerweile, nachdem also die Initiative größer geworden ist, schreiben auch viele E-Mails wirklich mit vielen Anliegen. Und es sind oft sehr lange Telefonate, die man mit den Gebetspaten führt. Und da merkt man auch, wie sehr die Menschen es brauchen, über ihren Glauben zu sprechen. Das ist ganz wichtig.
Trägt das schon weitere Früchte, dass Menschen sich untereinander verständigen oder läuft das bisher nur über Sie?
Ja, ich merke das immer wieder, dass es in Gebetsgruppen gegeben wird. Also im Moment in den letzten Monaten war die Initiative ein bisschen ruhiger geworden. Und ich merke immer wieder, es kommen Anrufe, es kommen E-Mails rein. Und das wird also untereinander weitergegeben, in ganz Deutschland eigentlich.
Nun hat das ja als Impuls angefangen, das Ganze, aber sozusagen auch eine Laieninitiative im besten Sinne. Wie sind Sie denn, Herr Pfarrer, als Geistlicher darauf überhaupt aufmerksam geworden?
Ja, Frau Langen gehört zu meiner Pfarrgemeinde. Sie hatte dann ja, weil Bischof Schadelab nicht konnte, jemanden gebraucht, der dann ja mit die Bischöfe auslost, die Patenschaften mit auslost. Und dann bin ich gerne für den Weihbischof eingesprungen und stehe zwischendurch Frau Lange einfach, wenn sie Fragen hat, auch zur Seite und freue mich, dass sowas bei uns aus der Gemeinde hervorgegangen ist, was doch so fruchtet.
Mhm. Und gab es schon Resonanz? Wie haben die Menschen in Ihrer Pfarrei darauf reagiert? Sagen Sie, das ist eine gute Idee? Machen die mit?
Es gibt einige Gemeindemitglieder, die sind auch Gebetspaten. Und es ist ja jetzt keine Initiative auf die Gemeinde bezogen, sondern dass jeder mitmachen kann. Es ist ja auch schön zu sehen, dass nicht nur Deutschland vertreten ist, sondern auch viele aus dem Ausland mitbeten, vor allem der Deutsche, die beruflich im Ausland sind, also über von Frankreich bis über China, Japan sind ja Beter vertreten, die dann so verbunden sind mit der Ortskirche in Deutschland, mit der Heimat. Und das ist einfach erfreulich zu sehen, wie viele dort ja, sich mit einbringen durch ihr Gebet.
Ist es eigentlich vorgegeben, was und wie man beten soll?
Nein, das habe ich am Anfang auch überlegt. Ich bin es auch oft gefragt worden. Und dann habe ich gedacht, irgendeinen Anhaltspunkt muss ich jetzt den Betern geben und habe einfach, es soll wirklich nur ein Vorschlag sein, dass ich gesagt habe, man könnte ein Vater Unser, ein Gegrüßet seist du Maria und ein Ehre sei dem Vater beten. Aber es ist wirklich jedem Gebetspaten selber überlassen, wann er betet, wie oft er betet. Wichtig ist, dass er einfach den Bischof ein bisschen mit in seinem Gebetsleben trägt. Und ich sage immer, wenn man das jetzt mal ein oder zwei Tage vergessen sollte, da darf man kein schlechtes Gewissen drüber bekommen. Es ist eine Zusage. Es ist keine Verpflichtung für den Beter, sondern es ist eine freiwillige Zusage. Und wenn er sagt, ich möchte das irgendwann nicht mehr machen, dann ist das auch okay.
Also es ist einfach ja. Der Wunsch, auch das Gebet wieder in den Mittelpunkt zu rücken und zu zeigen, Gebet kann auch Freude machen durch einen besonderen Impuls.
Genau.
Ist es eigentlich gedacht, in einem gewissen Zeitrahmen soll man einen gewissen Zeitraum abdecken, um für einen Bischof zu beten, oder ist
das
auch?
Nein, das ist wirklich ganz individuell. Ich bin auch schon oft angesprochen worden, ob man nicht einen festen Zeitpunkt am Tag einrichten kann. Und dann sage ich immer, jeder ist so individuell unterwegs. Der eine arbeitet, der eine ist zu Hause. Es sind viele Rentner dabei. Es sind viele Priester auch dabei, die sich gemeldet haben. Ordensschwestern, Gemeindereferenten, Pastoralreferenten. Jeder hat ein anderes Umfeld. Und ich glaube, man würde das nicht auf eine bestimmte Zeit irgendwo gebündelt bekommen und die Freiwilligkeit und die Freude steht im Mittelpunkt.
Weltkirche aktuell, heute mit Orgelmusik von Dietrich Buxtehude. Sie hörten die Fuga in C-Dur, Buxtehude, Werkeverzeichnis Nummer 174. Unser Thema heute ist das Gebet. Gebet macht Freude, Gebet wird erhört, Gebet verbindet und Gebet kann die Welt zum Guten verändern. Davon sind meine beiden heutigen Gäste Claudia Langen und Pfarrer Michael Maxheiner von der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Wachtberg überzeugt und sie haben eine Initiative ins Leben gerufen, die sich Beten für Bischöfe nennt. Auf einer gleichnamigen Internetseite kann man eine Gebetspatenschaft für einen der 69 deutschen Bischöfe übernehmen. Das haben wir im ersten Teil schon gehört. Und jetzt möchte ich von den beiden wissen, was es sonst noch über die Aktion zu sagen gibt und wie es mit ihr weitergehen soll.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie da so ziemlich etwas losgetreten haben. Also da haben Sie, glaube ich, so richtig einen Nerv getroffen. Aber das kann es ja nicht alleine sein. Wie haben Sie diese Idee verbreiten können?
Ja, ganz am Anfang war halt die Idee, das in Zusammenarbeit mit den vielen zu machen, die uns bei den christlichen Filmen helfen. Ich muss dazu sagen, seit 3,5 Jahren arbeite ich für den Verein zur Förderung des internationalen christlichen Films. Und da wird halt das Medium Film genutzt, auch mit Glaube und Kirche über dieses Medium mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und da arbeiten wir halt mit vielen freiwilligen, ehrenamtlichen, sogenannten Lokomotoras nennen wir die zusammen, die in ganz Deutschland beheimatet sind und uns helfen, Flyer zu verteilen und halt die Filme zu bewerben. Und mit denen bin ich halt auch viel in Kontakt, per Mail oder auch telefonisch. Und an die habe ich gedacht, als ich auf dem Heimweg war vom Gespräch mit Weihbischof Schwaderlapp und dachte, Mensch, das wäre eine Möglichkeit, die anzusprechen. Da weiß ich, dass viele auch ein sehr intensives Gebetsleben haben. Und das war die erste Runde, die angesprochen worden ist. Und diese 69 waren mehr, also es hat nicht ausgereicht. Und so ist die Initiative gewachsen. Wir haben dann überlegt, wie wir das noch verbreiten können und ja, da ist dann einiges geschehen.
Da wären ja auch die Pfarrer sehr hilfreich. Einen Mitstreiter haben Sie an Ihrer Seite. Aber wie ist denn da so die Resonanz bei Ihren Mitbrüdern? Haben Sie auch versucht, diese Aktion bekannt zu machen?
Ja, im Freundeskreis habe ich davon erzählt und waren dann im ersten Moment doch etwas überrascht über diese Initiative, aber fanden das doch unterstützenswert. Und ich weiß ja auch dann vom Verlosen, von der Auslosung der Beter, der Patenschaften, dass doch einige Priester oder Diakone, Ordensleute mit dabei sind und für die Bischöfe beten.
Mhm. Was sind denn das für Leute, die sich in Ihrer Gemeinde melden? Sind das Leute, die schon aktiv sind oder Leute, die jetzt gesagt haben, oh, das ist was ganz Neues, das finde ich toll, da will ich mitmachen?
Das ist ja, bei uns in der Gemeinde sind es vor allem Erwachsene, die sich dort mit gemeldet haben, die von der Initiative gehört haben. Aber wenn wir so auf die Gesamtstruktur der Beter schauen, kann man sagen, so vielfältig wie die Kirche ist, ist auch die Vielfalt der Beter. Es ist, fängt an beim Studenten bis hin ja zum Rentner. Und Männer und Frauen gleichmäßig gut stark vertreten. Ich selbst war eigentlich auch überrascht, wie viele Männer mit dabei sind, weil oft ist ja so, dass doch dann Frauen doch in der Kirche präsent sind durch das Gebet, in den Gottesdiensten. Aber viele, vor allem auch junge Männer, die Patenschaften übernommen haben. Und wie gesagt, die ganze Vielfalt, die in der Kirche zu finden ist, ist auch unter den Betern der Gebetsgemeinschaft zu finden.
Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Lang? Sie haben schon gesagt, viel E-Mail-Kontakt haben Sie, viel Rückmeldungen. Was sind da die Motive? Ist das der Wunsch nach Gemeinsamkeit, was ja auch Ziel Ihrer Aktion ist, der Wunsch, etwas Neues zu machen? Ist es, ja, sich auch das Herz mal auszuschütten? Was begegnet Ihnen da so alltäglich?
Ja, mir begegnet eigentlich alles. Also es ist einmal ganz toll zu spüren, die Freude am Gebet, die viele Menschen haben. Also da merkt man doch, wie das Gebet trägt, wie das Gebet Hoffnung gibt und Kraft gibt und stärkt. Und es gibt ganz viele Reaktionen. Ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, die ich vielleicht mal so ein bisschen zitieren kann, wo Gebetspaten mir dann per Mail zurückgeschrieben haben. Da schreibt zum Beispiel eine: Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Es entsteht eine neue Verbindung zwischen den Laien und den Klerikern, die viel Gutes bewirkt. Oder auch er wird in diesem Jahr unsere Zwillinge firmen. Also es gibt also wirklich vom Himmel gefügte, vom Heiligen Geist gefügte Kombinationen. Es ist ein Fingerzeig Gottes. Diesen Bischof hätte ich mir nicht ausgesagt. Da sagt Jesus mir was. Oder auch, es ist ein Bischof meines Bistums, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil wir 27 Bistümer haben. Und die Beter sitzen ja überall in Deutschland. Und einer schreibt, dieser Weihbischof war mein allergrößter Wunsch. Es gibt ja keine Zufälle, deshalb freue ich mich unheimlich. Ein Priester schreibt, es war mein früherer Diözesanbischof. Es bedeutet mir sehr viel. Wie heißt es doch so schön, der liebe Gott tut nichts als fügen. Und dann gibt's aber auch bewegende Dinge, wo einer geschrieben hat, ich bin sehr froh über diese neue Gruppe. Seit über 20 Jahren leite ich eine Gebetsgruppe. Es ist sehr anstrengend, das Gebet aufrechtzuerhalten und immer wieder öffentlich anzubeten. Mit dieser Gruppe fühle ich mich mehr getragen als durch die Menschen vor Ort. Also das bewegt einen dann auch selber. Oder ein Jugendlicher, denke ich mir, schrieb mir, als ich vor 2 Jahren seinen 70. Geburtstag, also des Bischofs, an meiner ehemaligen Schule gefeiert habe, durfte ich bei ihm ministrieren und ihn persönlich kennenlernen. Welch ein schöner Zufall, dass ich nun sein Gebetspate sein darf.
Also ich glaube, das, was Sie sagten, Frau Lang, das Getragensein ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade in diesen Zeiten, die ja doch ein bisschen unsicherer geworden sind, vor allen Dingen durch Corona, ist nicht mehr alles so selbstverständlich, wie es vielleicht früher einmal war. Merken Sie das auch in Ihrer täglichen Seelsorge, Herr Pfarrer, dass die Menschen ein Bedürfnis haben nach Gemeinschaft und dass das vielleicht eine ganz neue Chance sein kann für Kirche?
Ja, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, um einfach gemeinsam den Glauben zu teilen, zu feiern. Und besonders jetzt auch in der Zeit, wo es ja uns durch den Lockdown ja nicht so möglich war, in dieser Gemeinschaft zusammenzukommen, zu feiern, dass doch einfach die Gewissheit zu haben, ich bin jetzt mit anderen im Gebet verbunden. Und egal, wo sie jetzt sind, ob jetzt bei mir in der Pfarrei, in anderen Teilen Deutschlands oder der Welt, einfach die Gewissheit, man gehört einer großen Gemeinschaft an, die durch das Gebet, durch den einen Glauben verbunden ist und in der Hinwendung ja immer zu Christus. Und das gibt Halt, Stütze, ja, das Gefühl von Getragensein.
Mhm. Frau Lang, beten für Bischöfe. Wissen die Bischöfe eigentlich schon von ihrem Glück? Haben sie das weitergetragen?
Ja, nachdem halt ganz viele Gebetspaten ihren Bischöfen dann geschrieben haben, dass es diese Initiative gibt, habe ich gedacht, wir müssen von Seiten der Initiative auch irgendwie mal reagieren und die Bischöfe anschreiben. Und es haben sich Bischöfe auch bei mir gemeldet, die es in den Medien gehört haben, in der Tagespost gelesen haben oder im Interview darauf aufmerksam gemacht worden sind. Es gibt aber auch viele Reaktionen, die ich von den Gebetspaten wieder zurückbekomme, wo sie Bischöfe angeschrieben haben, die dann in sehr persönlichen Worten auch gedankt haben und sich an die Gebetspaten gewendet haben. Das ist nicht das Ziel, also das Gebet steht im Mittelpunkt und wir erwarten jetzt nicht irgendetwas von einem Bischof, dass er reagiert oder irgendetwas dazu sagt. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass die Bischöfe einfach grundsätzlich einmal über diese Initiative informiert worden sind.
Und vielleicht wird irgendwann jemand sagen, ich habe es gespürt, dass für mich gebetet wurde.
Ja.
Nun ist es ja so, Frau Lang, viele Initiativen, die starten mit viel Schwung und dann versandet das Ganze wieder? Haben Sie Ideen, einen Plan, wie es weitergehen kann, damit das Ganze sich nicht totläuft?
Ja, Plan nicht direkt. Ich denke, wir müssen alles in die Hände Gottes legen und auch seinem Geist irgendwo überlassen. Es gab jetzt Monate, wo es auch ruhiger war, wo wir einfach auch planen konnten. Ich habe zum Beispiel, weil es einfach zeitlich nicht mehr machbar war, das alles alleine zu organisieren, ich habe ein kleines Team zusammengestellt, die mich unterstützen werden, sei es jetzt Gebetspatenschaften zu bestätigen, weil jeder Gebetspate bekommt ja einmal eine Willkommensmail. Und aber auch die Bestätigung mit dem Bischof, weil das ist ja was ganz Persönliches, da muss ja jeder einzeln angeschrieben werden. Und wir haben seit einiger Zeit auch Flyer, die verschickt werden können, die bei uns angefordert werden können, kostenlos.
Werden wir gleich noch einblenden?
Genau. Wir haben in den letzten Monaten eine Homepage aufgebaut, wo man dann auch Informationen bekommt, sich ein bisschen schlau machen kann. Und ich denke, selbst wenn jetzt nicht mehr so viele Gebetspatenschaften dazukommen, kann sich diese Initiative nie totlaufen, weil es bleibt ja eine lebendige Initiative und das Gebet bleibt ja. Und deshalb kann das nie zu Ende sein, weil das Gebet auch nie enden wird.
Ja, wir sind fast schon am Ende unseres Gespräches. Ich will nochmal auf das Thema Corona zurückkommen, weil wir haben dadurch natürlich auch viel lernen können, so leidvoll die Erfahrung war, nämlich, dass wir neue Wege überlegen mussten und dass wir uns auch vernetzen mussten und konnten. Ist das eine Erfahrung, eine Lehre aus Corona, die man auch für die Kirche nutzbar machen kann, Herr Pfarrer?
Ich denke, wir haben in dieser Zeit vieles gelernt, vor allem ja auch, dass wir die Medien einsetzen, digitaler werden in den Pfarrgemeinden und auch so die Gebetsgemeinschaft, wie hier dann für die Bischöfe das gemeinsame Gebet. Aber ich glaube auch, dass solche Gebetsgemeinschaften mit Blick auf andere Bereiche im Pfarrleben auch zunehmend ja kommen werden oder auch Anklang finden. Gebetsgemeinschaften für Erstkommunionkinder, für Jugendliche, die sich auf die Firmung vorbereiten. Ich glaube, da sind immer wieder von allen Generationen in der Gemeinde Mitglieder zu finden, die sagen, ja, das übernehmen wir gerne. So unterstützen wir diejenigen, die sich vorbereiten im Gebet, können sie begleiten und ja auch so ein Glaubenszeugnis geben, dass die anderen wissen, wir sind ja nicht alleine, sondern wir sind ja von dieser Gemeinschaft getragen, die ja für mich, für uns ja mitbetet.
Wie sehen Sie es? Kann aus dieser Initiative eine neue Idee entstehen?
Ja, ich denke, die Vernetzung ist ganz wichtig und ich habe auch so in den letzten Jahren gemerkt, durch die Arbeit mit unseren christlichen Filmen, wie sehr wir doch vernetzt sind und wie wichtig es ist, dass wir ein stabiles Netz dahinter haben, um das überhaupt weitergeben zu können. Ich meine, vernetzt sind wir alle durch unseren Glauben. Und das Schöne ist, dass ja auch die Medien mitgemacht haben. Also wir sind in Kontakt mit den Pressestellen der Bistümer, wir sind in Kontakt mit den Kirchenzeitungen in ganz Deutschland, mit den Medien wie jetzt hier Kirche in Not, Radio Horeb, aber auch den Zeitungen. Die Kölner Kirchenzeitung hat Berichte gebracht und da sind wir einfach gemeinsam unterwegs. Und ich denke, unser Glaube ist das größte Netzwerk und das Schönste.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Ihnen beiden, für diese Initiative.
Gerne.
Und natürlich auch für Ihre Pfarrei und für weitere Projekte, auch was den christlichen Film anbelangt. Vielen Dank, dass Sie bei Kirche nur zu Gast waren.
Gerne. Wir freuen uns über jeden Beter, der dazukommt.
Eine Canzonetta in C-Dur von Dietrich Buxtehude war das. Und Sie hören weiter Weltkirche aktuell, wo ich heute gesprochen habe mit Claudia Langen und Pfarrer Michael Maxeiner von der Initiative Beten für Bischöfe. Alle Informationen und Material dazu auf der gleichnamigen Internetseite www.betenfuerbischoefe.de. Jetzt aber schauen wir noch voraus auf das Martinsfest am kommenden Mittwoch. Und dieser Tag war mir persönlich als Kind einer der liebsten im ganzen Kalender, denn ich bin im Rheinland aufgewachsen und dort ist die Martinstradition besonders fest verankert. Zusammen mit hunderten Kindern mit Laternen singend durch die Dunkelheit zu ziehen, der Mantelteilung bei Fackelschein beizuwohnen, sich seine große Tüte mit Süßigkeiten abzuholen und dann am Abend noch Martinslieder singend von Haus zu ziehen, um die Erwachsenen ebenfalls zum Teilen zu ermuntern. Das sind selige Kindheitserinnerungen, die sehr lange zurückliegen und die es so nicht mehr gibt. Und das liegt nicht nur an Corona. Es liegt meiner Meinung nach vielfach auch daran, dass die Kirche hierzulande das Brauchtum und auch die Heiligenverehrung zu wenig pflegt und sich stattdessen lieber mit anderen Themen beschäftigt. Dass der heilige Martin von Tours aber ein ganz besonderer Heiliger ist, der uns auch heute eine ganze Menge zu sagen hat, dazu hören wir jetzt einen Impuls von Pater Stefan Havlik.
Er ist einer der populärsten Heiligen. Der heilige Martin von Tours ist vielen Menschen von Kindertagen an im Gedächtnis. Das Bild vom stolzen Reitersmann, der mit seinem Schwert seinen Mantel teilt, mit dem sich der Bettler vor den Toren der Stadt vor der Kälte schützen kann. Landauf, landab sind es die Martinsspiele mit Soldat, Bettler und Pferd, die Kinder seit Generationen am und um den 11. November in ihren Bann ziehen. Verbunden mit Laternenumzügen, die Licht bringen in einen tageslichtarmen Monat, gehört der heilige Martin damit fest zum Kirchenjahreslauf und ist aufgrund seiner einprägsamen Geschichte auch kirchenfernen Menschen ähnlich präsent wie der heilige Nikolaus. Jedoch erzählt die Legende vom reitenden Offizier, der großzügig dem Armen in einer kalten Winternacht die Hälfte seines Mantels abgibt, nur die Hälfte der Legende. Denn, dass Menschen großzügig sind und bereit sind, konkrete Not eines Nächsten zu lindern, das war zu Zeiten des heiligen Martin, das ist heute kein einmaliges Ereignis. Entscheidend für das Leben des heiligen Martin war der Traum, den er in der Nacht nach der Begegnung mit dem Bettler hatte. Träumend sieht er den Bettler erneut und erkennt, dass dieser Jesus Christus selbst war. Dieser Traum führt zu einer radikalen Kehrtwende im Leben des Martin von Tours. Er verlässt bald schon den Militärdienst, wird zunächst Einsiedler und gründet dann ein Kloster. Aus einem treuen Soldaten des römischen Kaisers, aus einem Offizier mit guten Aufstiegsmöglichkeiten, wird ein Gottsucher, ein Geistlicher, ein Priester Jesu Christi. Er führt, ausgelöst durch die Begegnung mit Christus im Traum, nun das Leben einer radikalen Nachfolge, die strenge geistliche Übungen wie auch weiterhin den Einsatz für die Armen kennt. Immer wieder kommt es in der Geschichte Gottes mit den Menschen zu entscheidenden Träumen. Im Alten Testament wissen wir von Josef, dem Traumdeuter, und vom Traum des Jakob von der Himmelsleiter. Im Neuen Testament ist es in besonderer Weise Josef, der Nährvater Christi, dem etwa die Flucht nach Ägypten träumend befohlen wird. Auch das Leben zahlreicher Heiliger ist von Gottes Begegnung im Traum geprägt. Wir denken zum Beispiel an Franziskus, dem die Erneuerung der Kirche im Traum aufgegeben wird. Der Traum. Ein Raum, in dem der Mensch erlebt und fühlt, ohne dass er dabei selbst seinen Willen durchsetzen kann. Der Traum des heiligen Martin zeigt uns klar, dass für einen Christen Gott immer in besonderer Weise im Angesicht des Armen, Notleidenden, Kranken zu erkennen ist. Eine Kehrtwende ist in Gottes Plan für und mit jedem Menschen möglich, auch wenn sie aus Sicht der Welt noch so unwahrscheinlich sein mag. Eine weitere Kehrtwende steht dem heiligen Martin in seinem Leben, diesmal ausdrücklich gegen seinen Willen, noch bevor. Die Legende erzählt, er habe unbedingt vermeiden wollen, das Amt des Bischofs übertragen zu bekommen. Die schnatternden Gänse verrieten jedoch sein Versteck im Stall, das er eingenommen hatte, um sich vor denen zu verstecken, die ihn für sein neues Amt suchten. Die Martinsgans zu verspeisen, so scheint es in der Tradition zu sein, ist also gewissermaßen eine späte Rache an den Tieren, die den heiligen Martin nicht um sein ungeliebtes Amt herumkommen ließen. Tatsächlich war der 11. November aber für die Menschen in Europa viele Jahrhunderte lang die letzte Gelegenheit für ein Festmahl, denn danach begann die sechswöchige, strenge Fastenzeit auf das Weihnachtsfest hin. Das bäuerliche Wirtschaftsjahr endete an diesem Tag und es wurde Bilanz gezogen nach der Ernte. Auf manches Geschnatter, das nicht von Gänsen kommt, könnte man in diesen Zeiten in und außerhalb der Kirche sicher gut verzichten. Es ist jedenfalls angeraten, auf den heiligen Martin und seinen ganzen Lebenslauf zu schauen. Er ist einer der ersten Heiligen der Kirche, der nicht als Märtyrer starb, bei dem es also von Bedeutung ist, was er tat, wie er sich einsetzte für die, die auch für die damalige Gesellschaft von geringem Interesse waren, und dass er zuließ, dass Gott mit ihm seine Wege geht. Mögen auch unsere Wege solche sein, die bei allem Egoismus dieser Tage den Nächsten nicht aus dem Blick verlieren und die im Zweifel lieber dem Heilsplan Gottes und nicht unseren eigenen Ideen folgen.
Pater Stefan Havlik war das mit seinen Gedanken zum heiligen Martin hier auf Weltkirche aktuell. Kirche Not hat übrigens in seiner Reihe Glaubenskompass ein Faltblatt über den Heiligen herausgebracht. Sie können es unentgeltlich auch in höherer Stückzahl beim Hilfswerk bestellen. www.kircheinnot.de. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und einen schönen Martinstag. Machen Sie es gut. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.